Hallo und willkommen zu unserem Podcast. Heute als Gast ist Herr Bötel anwesend. Wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Leroy Bötel. Ich bin Sozialwissenschaftler. Also ich habe Soziologie und Politikwissenschaften studiert und arbeite jetzt seit fast schon 8 Jahren in einer Beratungsstelle, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Rechtsextremismus beschäftigt, nämlich der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Und ich weiß nicht, vielleicht komme ich später nochmal mehr zur Arbeit der mobilen Beratung, aber genau, das ist im Grunde der Grund, warum ich hier heute sitze wahrscheinlich. Ja.
Dankeschön dafür. Hört sich alles sehr interessant an. Und heute besprechen wir vor allem das Thema Rechtsextremismus und wie sich das vor allem auf Social Media auswirkt und welche Bereiche vor allem davon betroffen sind.
Also unsere erste Frage an Sie wäre jetzt zunächst, welche besonderen Erkennungsmerkmale für Rechtsextremismus sind Ihnen bekannt und auf welche sollte man besonders achten, also sowohl im Alltag als auch zunächst im Internet?
Das ist schon eine sehr, sehr schwierige Frage, aber eine Frage, die uns oft auch gestellt wird in der Arbeit, das muss man sagen. Es gibt, glaube ich, jetzt nicht die eindeutigen, also es gibt natürlich ganz eindeutige Erkennungszeichen, Symbole und Codes, die auch schon teilweise seit Jahrzehnten in dieser rechten Szene auch verwendet werden, aber manche sind verboten, manche sind nicht verboten, aber es gibt halt auch einen sehr hohen Wandel in diesen Codes. Also da gibt es immer wieder neue Sachen, auch neue zum Beispiel Klamottenmarken, die aus der rechten Szene kommen. Neue Labels, die sich da gründen, neue Sticker, die produziert werden und gerade auch jetzt durch das Internet ist auch nochmal ein großer Wandel, auch wenn man so auf so rechte Memes zum Beispiel schaut. Da kommt man auch fast täglich gar nicht hinterher und es ist auch gar nicht, dass wir jetzt als Beratungsstelle sagen würden, wir kennen alle Erkennungszeichen, aber wir versuchen uns schon immer dann hinzusetzen, wenn wir so eine Anfrage kriegen, zum Beispiel ist das und das ein rechtes Symbol oder was hat das für einen politischen Hintergrund, können wir uns die Zeit nehmen, uns das anschauen. Und was sind Erkennungszeichen? Also ich würde eher auch sagen, das eine ist dieses Symbolische, dieses Äußere, sag ich mal, ne, was man so an Kleidung oder Symbolen erkennt. Aber wichtiger ist nochmal das, was auch Menschen sagen und denken, also was wir für Positionen vertreten, für Ideologien im Grunde auch vielleicht vertreten. Und da muss man schon halt gucken, gerade wenn sich jemand zum Beispiel wiederholt rassistisch äußert oder antisemitisch äußert, kann das eben auch ein Erkennungszeichen sein für so eine rechte Gesinnung auf jeden Fall. Also da sind wir eher mal zu sagen, ja, Symbole und Codes sind super wichtig, aber es ist auch wichtig zu gucken, was sagen und was denken die Menschen. So, genau.
Dankeschön für die erste Frage, dass Sie uns die beantwortet haben. Eine nächste Frage hätte ich an Sie und zwar, finden Sie, dass besonders die junge Generation vor allem manipuliert wird durch die Online-Präsenz rechter Parteien und Influencer, so zum Beispiel auf Social Media, so vielleicht auf den Plattformen TikTok, Instagram, wo es vor allem in Kommentaren öfters erscheint, dass man mit Rechtsextremismus kämpfen muss?
Ich würde nicht sagen vor allem. Ich glaube, dass es durch die gesamte Gesellschaft geht. Es ist auch gerade so, finde ich, sehr stark, auch gerade ältere Menschen, also so Generationen über 50, würde ich mal sagen, so auch die Generation vielleicht zu meiner Eltern, also meinen Eltern, keine Probleme, aber so diese Generation in diesem Alter sind sehr, sehr anfällig auch dafür, muss man sagen. Also wenn man sich teilweise auch jetzt, das ist jetzt ein Medium, wo wahrscheinlich ihr oder eure Generation nicht mehr so viel unterwegs ist bei Facebook. Also wenn man da zum Beispiel guckt, was die Leute da teilweise glauben oder wie sie auch jetzt ältere Menschen auch auf so KI-generierte Bilder zum Beispiel reinfallen, habe ich das Gefühl, da sind junge Menschen viel medienkompetenter und denen fällt sowas viel mehr auf. Zugleich, das ist ja auch viel Thema gewesen, wenn man jetzt dann auf eher Plattformen guckt, die eher von jüngeren Menschen genutzt werden, sei es jetzt TikTok oder Snapchat, gibt es dort eben auch schon auch bedenkliche Entwicklungen auf jeden Fall auch, so dass es Rechten dort ganz gut gelingt, ihre Inhalte sehr harmlos zu verpacken und auch in gewisser Weise eine große Reichweite dafür zu bekommen, die sie so, bevor es diese Plattform gab, vielleicht noch nicht hatten. Das muss man schon auch sagen. Also diese Ü50-Generation trifft sich dann eher bei Facebook und lässt sich da im Grunde nicht das Gehirn waschen, so schlimm ist es nicht, aber doch zumindest auf manche Sachen ein. Und die junge Generation hat auf anderen Plattformen dann Herausforderungen, würde ich sagen.
Ja, deswegen das stimmt, ja.
Würde ich das, glaube ich, nicht so pauschal sagen und nur so junge Menschen bashen wollen, sondern ich glaube, das betrifft alle Altersklassen.
Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man auch sieht, wie, wenn zum Beispiel so in dem Alter so 12-Jährige oder 11-Jährige kleine Kinder schon so Snapchat oder TikTok nutzen und dann sehen, wie ältere Leute jetzt auf, also zum Beispiel die Influencer, jetzt die Kleinen manipulieren durch deren Videos, dann denken die kleinen Kinder, okay, das ist alles so richtig. Und wenn man das zu Hause nicht bespricht mit den Eltern und dass die Eltern die kleinen Kinder darauf halt hinaus machen, dass das nicht gut ist, dann fällt man so gesagt in ein Loch des Rechtsextremismus und dass man halt alles denkt, dass es alles so gut ist.
Ja, oder das zumindest, man denkt, dass es irgendwie so normal ist, ja, also dass es irgendwie dadurch akzeptiert wird und dass man irgendwie da ganz normal drüber reden kann. Und das merken wir an vielen Stellen, wenn wir Beratungsanfragen bekommen. Wir kriegen auch viele aus der Schule und erstaunlich ist in den letzten Jahren, also wie gesagt, ich mache das jetzt schon 8 Jahre, also so ein bisschen länger auch, und man kann so ein paar Entwicklungen dann beobachten und es, die Jungen, die Leute, um die es geht, werden jünger auch so teilweise. Und wir haben teilweise auch Fälle aus der Grundschule, wo Grundschüler, die jetzt, naja, muss man jetzt, glaube ich, so sagen, relativ wenig noch verstehen von Politik und ne, Bundespolitik und wie das alles so zusammenhängt. Aber auch dort, denen ist die AfD im Begriff, auch dort kommt es zu rassistischen Spielen zum Beispiel, wo die einen die AfD sind, die anderen sind dann die Ausländer. Ich mache jetzt mal Anführungszeichen, die hört man jetzt, glaube ich, nicht im Podcast. genau, also dass man da auch schon in dieser Altersklasse sowas merkt. Und das ist auch eine neue Entwicklung, die ich so in der Arbeit, aber auch so aus meinem persönlichen Leben auch nicht kannte, so dass in so einer jungen Altersklasse das so eine starke Relevanz hat. Natürlich gab es immer auch Rassismus, immer auch diskriminierende Äußerungen, aber das hat jetzt mit der, gerade auch mit der AfD nochmal so ein, naja, man könnte sagen, so ein Kristallisationspunkt. Also da sammelt sich das so ein bisschen und bezieht sich dann darauf, ja.
Okay, dann haben wir noch eine weitere Frage an Sie. Und zwar, wie reagiert man am besten als Privatperson auf Hass und Rechtsextremismus? Zum Beispiel in der Kommentarspalte auf TikTok oder auf Instagram, wo sowas öfter vorkommt. Und was würden Sie persönlich auch machen, wenn Sie das sogar in echt auf der Straße miterleben würden?
Ja, das sind jetzt ein bisschen verschiedene Situationen. Also ich grundsätzlich würde sagen, man sollte immer dagegenhalten, aber zugleich muss man auch auf sich selbst aufpassen, einfach so. Und also zum einen, weil je nachdem, mit wem man es zu tun hat, rechte Neonazis auch gefährlich sind. Ja, wenn ich jetzt irgendwie einen pöbelnden Neonazi im Bus treffe, würde ich mir vielleicht auch dreimal überlegen, ob ich da was gegen sage, wenn er auch noch irgendwie angetrunken ist oder so. Also es hängt immer so ein bisschen von den Rahmenbedingungen ab. Also man muss da also einerseits physisch auf sich aufpassen, körperlich, aber natürlich auch emotional. Und gerade jetzt, wenn man sich jetzt auf so Kommentarspalten, sei es jetzt bei Instagram oder bei Facebook oder wie auch immer, schaut, da kann man schon so ganze Nachmittage mit verbringen, würde ich jetzt mal sagen. Und es gab auch viele, ich kenne viele Menschen, die auch viel in so Telegram-Gruppen immer gucken oder da auch kommentieren oder in Kommentarspalten. Und das ist schon was auf Dauer stresst, weil man hat so das Gefühl, man kämpft gegen Windmühlen. Und deswegen, also wenn es gerade, wenn man die Person irgendwie kennt oder angenommen, es ist jetzt irgendwie vielleicht eine WhatsApp-Gruppe hier in der Schule, wo ihr drin seid, würde ich auf jeden Fall sagen, sagt da was gegen, zieht Position, weil es gibt immer Menschen, die das mitkriegen und die nicht so positioniert sind oder die im Grunde unsicher sind oder dann eben so ein Effekt entsteht, dass so eine Position, angenommen jetzt eine rassistische Aussage, eben als normal hingenommen wird. Und da hilft es, wenn jemand was dagegen sagt und Position bezieht. Auf lange Sicht würde ich aber sagen, was man als Privatperson machen kann. Zum einen gucken, wo bin ich unterwegs, wo kann ich das Thema setzen. Also das kann zum Beispiel ein Sportverein sein, es kann auch die eigene Familie sein, es kann die Nachbarschaft sein. Also wo kann ich quasi mit anderen zusammen an diesem Thema arbeiten. Und ich war letztens mal auch in der Schule, da hat jemand gesagt, ja, wir können doch einfach mal eine Demo anmelden. Also, ja klar, könnt ihr eine Demo anmelden. Aber das ist alles sehr große Ziele teilweise, ne? Oder dass man, also unser Ansatz ist immer, dass wir sagen, die Leute, man muss gucken, dass man auch Sachen dann abschließt oder Sachen auch schafft oder auch Wirksamkeit merkt in dieser Arbeit, weil man auch schnell ernüchtert sein kann, gerade wenn man irgendwie das Gefühl hat, man kämpft nur gegen Windmühlen. Ja.
Ja, alles klar, danke Ihnen für diese Antwort. Sie haben auf jeden Fall recht damit, dass wenn Sie der Meinung sind, dass viele Menschen davon jetzt nichts wissen und sich meistens auch davon raushalten möchten oder enthalten möchten. Deswegen sind wir auch der Meinung, dass man Menschen darauf aufmerksam machen sollte mit diesen Demos, was Sie gerade auch beispielsweise erwähnt haben. Hört sich natürlich erstmal sehr, wie soll man sagen, sehr anstrengend an mit Demos und so weiter. Aber so, wenn das umgesetzt werden kann, sollte man das immer versuchen, immer so viele Menschen wie möglich aufmerksam darauf zu machen, weil das jetzt kein kleines Thema ist und schon ernster genommen werden sollte.
Vor allem wir persönlich haben auch bemerkt, dass die Menschen sehr unwissend sind, was das Thema angeht und dementsprechend auch nicht wirklich wissen, wie sie dazu stehen sollen, wie sie handeln sollen. Also finden Sie, dass man auch wirklich sich damit beschäftigen sollte, damit man auch was dagegen unternehmen kann?
Ja, also ich glaube, es braucht gerade viele Räume, wo man darüber diskutieren kann. Also das, ich sage immer, ne, also ich höre immer so ein bisschen das aus unserer Erfahrung aus der Beratungsarbeit, aber auch da, wir machen auch nicht nur Beratungsarbeit, sondern auch Fortbildung zum Beispiel, die wir anbieten, wo wir gerade auch merken, die Menschen haben extrem großen Redebedarf dazu. Und manche wissen viel und haben trotzdem Redebedarf, aber manche wissen halt auch ganz wenig. Oder und ich glaube, da muss man auch offen sein und dafür Räume schaffen, dass man jetzt sagt, auch wenn jemand vielleicht nicht so viel weiß und vielleicht auch erstmal was Dummes sagt oder so, oder was vermeintlich Dummes oder was, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht ganz so reflektiert, aber deutlich wird, die Person weiß es vielleicht auch gerade einfach nicht besser, dort auch die Möglichkeit zu schaffen, darüber zu diskutieren, so, und zu sagen, okay, wir nehmen uns mal die Zeit und reden da ganz offen und alle können erstmal sagen, was sie denken dazu. Und natürlich gibt es immer bestimmte Grenzen, ne? Gerade wenn es jetzt um diskriminierende Aussagen geht, glaube ich, muss man das da auch dann einschreiten in bestimmten Gesprächen. Aber was jetzt Allgemeinfragen angeht zu Politik, glaube ich, müssen wir da viel mehr ins Reden kommen, ja.
Finden Sie denn, es gibt wirklich einen spezifischen Grund, warum Leute sich davon abhalten, was dagegen zu tun?
Ja, wir haben natürlich grundsätzlich, das ist so ein bisschen eine gesellschaftliche Tendenz, dass so ein bisschen diese Räume verloren gehen. Also das kann man jetzt, also früher gab es, waren die Leute viel mehr untereinander, muss man sagen. Ne? Also viel mehr in Vereinen, auch Kneipen zum Beispiel, ja, oder irgendwie Stammtische, die es irgendwie gab, oder Gewerkschaften waren zum Beispiel noch viel stärker, Kirchengemeinden, also ne, alles ganz unterschiedliche Kontexte. Aber zumindest waren die Leute da zusammen und hatten auch in diesen Zusammenhängen Möglichkeiten, über sowas zu reden. Und heute sind Menschen doch eher ein bisschen vereinzelter unterwegs. Ich würde das nicht ganz so dunkel malen, so, weil ich auch sagen würde, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel eher online unterwegs sind oder eher, wie sagt man, Drinnies oder so sind, ne? Also die jetzt eher zu Hause rumhängen wollen, dass man sich auch online über sowas austauschen kann. Ne? Dass nicht zwingend jetzt man irgendwie ein Sportverein sein muss oder in irgendwelchen Stammtischen sitzen muss. Aber eine gewisse Tendenz ist das schon, dass diese Räume fehlen. Und zugleich ist schon auch eine gewisse Sorge, glaube ich, damit verbunden, weil es ja auch kein einfaches Thema ist. Es ist ein sehr belastendes Thema, gerade auch für Menschen, die auch von Rassismus betroffen sind, potenziell von Rassismus betroffen sind, ist es nochmal ein deutlich stärkerer Akt oder eine deutlich mehr Arbeit, sich damit auch emotional zu beschäftigen, wenn man halt eben eine Partei im Bundestag hat, die von Deportationen spricht, von Massenabschiebungen und so weiter. Also da muss man auch gucken, wer, für wen ist das wie anstrengend, glaube ich, nochmal so, ne? Und ja.
Und wie finden Sie, also was ist Ihre Meinung jetzt dazu, wie Eltern reagieren sollten, wenn sie zum Beispiel erkennen, dass ihre Kinder vor allem im Internet jetzt auch Rechtsextremismus begegnet sind? Also was ist jetzt Ihre Meinung dazu?
Oder auch dasselbe tun im Internet, nicht nur begegnen.
Genau.
Also wenn Eltern auch selbst unterwegs sind, oder?
Nee, wenn sie das bei den Kindern, also wenn die Eltern das von den Kindern mitbekommen, dass es könnte alles sein, beispielsweise, dass die Kinder selber Hassreden von sich geben, als auch bekommen.
Ah, okay. Ja, ich würde bei beiden Sachen sagen, sich Hilfe holen auf jeden Fall. Also da gibt es Unterstützungsangebote. Auch da kann man, glaube ich, erstmal in der Schule auch nochmal nachfragen, weil in der Schule auch viel Wissen ist über so Unterstützungsangebote drumherum. Es gibt zum Beispiel auch eine Beratungsstelle, die einen Fokus eher auf betroffene Menschen hat. Also wenn jetzt eine Schülerin dort betroffen ist von Hassrede oder ein Schüler, kann man sich auch dahin wenden. Die machen nochmal ein bisschen andere Arbeit als ich und meine KollegInnen. Genau, also da gibt es schon Unterstützungsangebote. Und zugleich, also jetzt für den Fall jetzt mal angenommen, dass man ein Kind hat, was halt selbst im Grunde, sonst sagt ruhig, wenn ich zu lange rede, aber genau, wenn man für den Fall, dass man selbst jetzt ein Kind hat, was sich entsprechend zum Beispiel rassistisch äußert und man das Gefühl hat, okay, der ist jetzt noch nicht mit beiden Beinen irgendwie in der rechten Szene oder so drin. Ne? Also da gibt es schon so verschiedene Abstufungen, man spricht da immer so von 4 Stufen im Grunde. Man merkt, okay, da gibt es nur so ein sehr anfängliches, sehr rudimentäres Verständnis davon. Vielleicht ist da auf jeden Fall ja noch viel möglich, auch im Gespräch. Aber es hängt natürlich immer davon ab, wie ist gerade die Beziehung. Gerade in der Pubertät ist natürlich auch die Beziehung zwischen Eltern und Kind manchmal ein bisschen anders auch belastet. Und dann so ein politisches Thema noch anzusprechen, macht es nicht unbedingt einfacher. Ja. Genau, also da muss man gucken. Also einzelfallmäßig muss man da gucken, wie ist das Umfeld. Und gibt es vielleicht Freunde, Familie, die besser damit umgehen können.
Vielleicht nochmal diese vier Stufen erklären, die Sie gerade erwähnt haben.
Oh ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage. genau, also es gibt, man könnte sagen, es gibt erstmal, naja, ich will es jetzt nicht sehr auf Schülerinnen, sondern man kann es allgemein auf junge Menschen, glaube ich, beziehen. So eine Form, also diese ganz seichte Stufe, dass Menschen dort einfach gewisse Vorurteile haben. Und man könnte ja auch so weit gehen und sagen, jeder Mensch hat Vorurteile. So, das ist was, womit man ganz normal auch umgehen kann oder was auch irgendwie an vielen Stellen mitgedacht wird. Dann gibt es sowas wie, ich habe bestimmte Vorurteile, die auch zum Beispiel ja rassistisch, diskriminierend sich dann auch übersetzen. Also, dass man auch sagt, ich enttätige auch entsprechende Aussagen, werte bestimmte Gruppen ab, auch zum Beispiel auch queere Menschen, also Menschen, deren Sexualität oder sexuelle Orientierung mir nicht passen, könnte man auch mit nennen. Und die dritte Stufe wäre dann schon auch eine weitere Form von Radikalisierung, also dass man wirklich auch so eine Art geschlossen rechtes Weltbild hat, kann man sagen. Also wo diese verschiedenen Elemente, also Rassismus, auch Frauenfeindlichkeit und so weiter auch mit zusammengreifen. Und die vierte Stufe ist dann, ich habe so ein geschlossenes rechtes Weltbild und ich bin auch selbst organisiert in der rechten Szene. So, ne? Und ich verteile zum Beispiel Flyer von einer Neonazi-Partei oder von der Jugendorganisation der AfD. Also das sind so diese vier Schritte ganz grob jetzt gesagt. So, ne? Das, genau, gibt es auch so eine Studie zu, aber die habe ich jetzt auch nicht auswendig im Kopf.
Ja, alles klar. Sie haben uns das ja schon so ausführlich erklärt, wie Sie es schon konnten. Gehen wir rüber zu der nächsten Frage.
Wie sieht denn Ihre Arbeit in der mobilen Beratung aus und wie begegnet Ihnen dort das Thema Rechtsextremismus im Netz?
Genau, also wir sind eine Beratungsstelle, das habe ich jetzt, glaube ich, schon öfters gesagt. Ja. Und genau, wir sind erstmal für alle Menschen ansprechbar, die in diesem Thema was machen wollen oder was machen müssen. Und wir sind das vorweg, also wir sind ein Projekt, was vom Staat gefördert wird. Also wir werden darüber finanziert, aber wir arbeiten nicht selbst beim Staat. So, ne? Also wir sind unabhängig und beraten auch vertraulich und es kostet auch nichts. Also dadurch, dass wir diese staatliche Förderung haben, sind wir kostenlos und wir arbeiten vertraulich. Also alles, was man uns sagt, müssen wir jetzt nicht irgendein Ministerium oder so melden. Ne? Ich glaube, das ist für viele Menschen immer auch wichtig bei diesem Thema, dass man weiß, man kann den Leuten vertrauen. Und genau, ich habe noch zwei Kolleginnen, einen Kollegen und wir sind mobil, das heißt, wir sind unterwegs, wir sind aufsuchend. Also wir haben zwar ein schönes Büro auch tatsächlich, aber da sind wir sehr selten, sondern wir fahren zu den Leuten raus und besuchen sie dort, wo sie das Problem haben. Das können Schulen sein, das können Sportvereine sein, das können Nachbarschaftsinitiativen sein, zum Beispiel, oder Kirchengemeinden auch, also ganz unterschiedlich, auch Einzelpersonen. Wir haben Menschen, die sich bei uns melden und sagen, mein Nachbar hört den ganzen Tag Rechtsrock, was mache ich jetzt? Und ich habe Angst und so weiter. Und man überlegt, was kann man tun? Oder in der Nachbarschaft trifft sich regelmäßig eine Neonazi-Kameradschaft in einer Kneipe und die über Nachbarschaft überlegt, was können wir dagegen tun? Und so. Also das sind so klassische Fälle, die bei uns ankommen. Oder zuletzt hatten wir auch mit einer Person aus einer Stadtverwaltung zu tun, die im Bereich Migration und Flucht arbeitet, viel mit geflüchteten Menschen aus Syrien auch zusammengearbeitet hat in den letzten Jahren, die massivst rassistische Anfeindungen halt dort von AfD-Politikern auch erfahren hat vor Ort, aufgrund dieser Rolle, aufgrund dieser Arbeit, die sie halt macht. So. Wo wir dann auch überlegen, wie kann man da bei der Stadt was tun, wie kann sie damit umgehen, was kann man nach außen tun. Also so ein bisschen eine strategische Beratung, könnte man sagen.
Also gehen Sie eher persönlich zu den Leuten hin, anstatt sie zu sich zu rufen?
Genau, ja. Okay. Also es gibt manchmal auch so online, also wir bieten auch zum Beispiel Videoberatungen an, also das soweit sind wir schon. Aber genau, weil wir auch teilweise sehr weite Strecken haben, also wir sind bis runter nach Siegen unterwegs. Genau, das ist nicht alles immer nur vor Ort. Ja. Und soll ich noch zur zweiten Frage, war zur Digitalisierung oder zu digitalen?
Also wie das Thema Rechtsextremismus im Netz ist?
Ja, genau, da habe ich noch nichts zu gesagt, ja, genau. Es ist gar nicht so viel, muss man sagen, weil wir schon eher, also jetzt bei uns, das heißt nicht, dass das Problem klein ist, auf keinen Fall, aber bei uns melden sich schon eher Menschen tendenziell, die halt wirklich vor Ort ein Problem haben, also eins, was man auch dann oft sieht. Wir haben auch durchaus solche Fälle. Das kommt vor und wir sind auch dabei, also das ist auch Teil unserer Arbeit, dass wir so ein bisschen im Blick haben, was passiert in der rechten Szene. Also das heißt, wir gucken uns zum einen an, wo melden rechte Parteien Demonstrationen an, wo finden häufig Veranstaltungen statt, wo werden zum Beispiel auch viele Hakenkreuze geschmiert. Dazu gucken wir, oder meine Kollegin guckt da sehr systematisch durch so Lokalpresse in sozialen Medien. Aber wir gucken auch, was machen die online? Also ja. was für Kampagnen machen die dort? Und man sieht es jetzt hier in der Region. Ich habe es jetzt zum Beispiel im Kreis Unna, also jetzt hier neben Hamm quasi beobachtet, wo eine Geflüchtetenunterkunft nochmal gebaut werden soll und wo die AfD dann sehr stark auch mobilisiert online und auch eine Kundgebung anmeldet, aber auch online total viel dazu macht, auch TikTok-Videos dreht und so weiter. Also das beobachten wir schon auch, was dort passiert.
Und beobachten Sie aber auch eine, oder Sie oder Ihre Kollegen, auch eine Zunahme von Rechtsextremismus auf Social Media?
Ja, auf jeden Fall. Also das schon. Es kommt Ihnen in gewisser Weise auch entgegen, diese Form. Also man kann dort ja, also in der Regel sind das, was dort jetzt bei TikTok oder Snapchat sind ja in der Regel nur sehr kurze Sequenzen und da sind dann so sehr stumpfe, sehr einfache Antworten, kann man dort leichter platzieren, als wenn man jetzt ganz groß ausholt so und Sachen nochmal ganz grundsätzlich erklären möchte, das kommt ihnen stark entgegen. Plus jetzt zum Beispiel, das ist nochmal eine andere Plattform jetzt bei X oder bei Twitter, früher hat man ja durchaus auch Menschen jetzt, die ihnen noch sympathisieren, die diesen Plattformen gehören, also es kommt auch nochmal dazu. Also da haben sie eine große, verhältnismäßig große Reichweite, muss man sagen. Also wenn man auch guckt, wie viele Leute folgen da und wie viele Mitglieder hat jetzt zum Beispiel eine AfD im Verhältnis dazu, hat sie ja verhältnismäßig wenig Mitglieder im Vergleich zu SPD oder CDU. Ich weiß jetzt gerade die Zahlen nicht, aber das ist schon noch verhältnismäßig wenig. Aber im Online-Bereich hat sie um ein Vielfaches mehr Menschen, die ihnen da folgen. So, das war schon vor 10 Jahren bei Facebook so, als sie angefangen haben. Und das ist jetzt eben bei TikTok auch so. Wobei man auch sagen muss, da ist schon so, dass es da eher so ein paar Exponierte, also Personen gibt, die dort sehr viel machen. Wenn man jetzt auf der lokalen Ebene guckt, also jetzt zum Beispiel hier in Hamm oder auch in Dortmund oder in Unna, haben die in der Regel keinen eigenen TikTok-Account oder so, ne? Sondern die sind in der Regel noch bei Facebook unterwegs. Aber es gibt dann so bundespolitische, Akteure, Personen, Politikerinnen, die dann bundesweit unterwegs sind, die einfach diese Reichweite haben und sehr viel auch in diesem Umfeld. Also Personen, wo man gar nicht, wo jetzt nicht AfD draufsteht oder NPD draufsteht, sondern die einfach deren Politik teilen und so ein Umfeld darstellen und viele Followerinnen und Follower auch dann irgendwie nochmal kriegen dadurch.
Also finden Sie auch, dass es zum Beispiel jetzt im Vergleich zur Vergangenheit sehr gestiegen ist mit dem Rechtsextremismus auf Social Media? Dass es also früher nicht so stark war wie heute?
Ich glaube, dass die Tendenz hat man, glaube ich, schon immer so gesehen, also auch schon vor 10 Jahren, würde ich sagen. Dass die AfD dort sehr erfolgreich ist. Und wir sehen aber auch, ich rede jetzt immer viel über AfD, aber auch wenn wir sonst über so ganz klassische neonazistische Parteien, die es ja auch noch gibt, die jetzt nicht so viel Zustimmung bei Wahlen bekommen wie jetzt die AfD, aber auch die kriegen dort verhältnismäßig viel Reichweite. Also die haben mittlerweile in vielen Bereichen auch keine eigenen Homepages mehr oder so, sondern die konzentrieren sich nur noch auf die Plattformen, auf YouTube auch, auf TikTok. Das ist schon, dass man merkt, das ganze rechte Spektrum, also wenn man das mal so ganz breit jetzt in den Blick nimmt, steckt da sehr viel Energie und sehr viel Zeit rein, weil sie dort mit relativ wenig Aufwand viel Reichweite kriegen. Mhm. Und früher war es so, also jetzt in Dortmund gibt es eine relativ große rechte Szene zum Beispiel, die viele Demos auch gemacht hat. Und das war immer sehr aufwendig und mit relativ wenig Reichweite, wo man jetzt das Gefühl hat, die stecken Energie eher in Online-Sachen und haben da viel mehr Erfolge so an der Stelle, zumindest was Reichweite angeht.
Ja. Okay, danke. Finden Sie denn, dass das eine schlaue Idee ist, dass die ganzen Parteien einfach für sich selber bewerben auf Social Media wie TikTok oder so? Weil wir persönlich bemerken ja auch, dass es viel einfacher ist, die junge Generation durch Apps wie TikTok oder Instagram zu erreichen, weil wir die einfach häufiger nutzen.
Also ob die anderen Parteien, dass die da nicht so viel unterwegs sind, oder?
Ja, also zum Beispiel, man merkt ja häufig, dass zum Beispiel die AfD auch häufig für sich selber werbt auf zum Beispiel TikTok, weil die nutzen ja auch zum Beispiel so lustige Sprüche oder so Trends, damit die dann auch wirklich da in die Trends reinkommen und viel schneller eine Reichweite erreichen.
Ja, ich glaube, da haben andere Parteien schon auch noch Nachholbedarf. Und man muss natürlich auch so ein bisschen sagen, also zum einen, das hatte ich vorhin mit dieser Kürze, das spielte Rechten eher in die Karten. Und es ist natürlich, die AfD ist eine Partei oder auch andere Rechte, die so eine ganz grundsätzliche, fundamentale Opposition haben. Also die im Grunde, da geht es nicht nur darum, dass man bestimmte Politikpunkte kritisiert und sagt, ah ja, die Ampel schadet jetzt der Wirtschaft oder die Schuldenbremse oder solche Sachen, ne? Das geistert ja auch gerade alles rum, oder mit Klimaschutz, sondern es geht darum, dass gesagt wird, das System als Ganzes oder die Altparteien, das ist immer so dieser Begriff, sind korrupt oder versuchen das deutsche Volk, oder das, was als deutsches Volk dann definiert wird von den Rechten, klein zu halten, zu unterdrücken, abzuschaffen. So. Und also das ist so eine klassische Form des Populismus, und das ist, kann man sehr gut oder sehr effektmäßig auch verbreiten, natürlich, wenn man so ganz radikale Äußerungen hat. Die ziehen natürlich nochmal mehr und ziehen mehr Aufmerksamkeit und werden vielleicht auf dem Algorithmus dann nochmal irgendwie bestärkt. Als wenn man jetzt, ich sag jetzt mal, in der SPD ist oder in der CDU. Ich glaube, die CDU hat in den letzten 20 Jahren, 16 Jahre die Kanzlerin gestellt. Da kann man sich schlecht hinstellen und sagen, alles ist Mist oder alles geht den Bach runter oder so. Also das ist, glaube ich, der Punkt, dass man dort einfach einen Populismus hat im rechten Spektrum, der das so ganz grundsätzlich in Frage stellt und dann so ganz drastische so Untergangsszenarien auch entwirft. Und das kann man halt da auch noch mal leichter mit mehr Effekt auch verbreiten. So, ne? Also das finden Leute erstmal vielleicht spannender als so diese langweilige Erzählung wie, ja, wir schaffen das oder was auch immer, und irgendwelche anderen Politikpunkte, die dann andere Parteien bringen. Aber natürlich müssen die da strategisch wahrscheinlich auch noch mal überlegen, wie sie das anders machen. Ja,
ja, genau. Vor allem, wir bemerken ja selber, dass die AfD jetzt meistens überwiegend Social Media und dass die anderen Parteien jetzt auch schon ein bisschen zurückliegen. Aber meinen Sie, es liegt an der Unwissenheit der Menschen, dass sie jetzt zum Beispiel immer diese ganzen Sachen im Internet glauben? Weil beispielsweise machen die ja häufig auch so, dass sie die positiven Dinge in den Vordergrund stellen, in die Videos, und die werden dann direkt viral gehen, dass sie dann direkt nochmal noch mehr Reichweite bekommen.
Das ist eine spannende Frage. Also natürlich ist es immer gut, wenn Menschen mehr wissen oder auch politische Bildung oder wissen, wie irgendwie so Abläufe funktionieren. Aber ich glaube, in der Regel, die Menschen sind jetzt nicht dümmer geworden, wie in den letzten Jahrzehnten so. Ich glaube, die wissen oft schon auch, was Sache ist. So. Und wenn wir jetzt zum Beispiel, sehr gut kann man das, glaube ich, sehen bei so einem Thema Klimawandel, wo es ja auch eine relativ hartnäckige Szene gibt. Und die AfD ist eine Partei zum Beispiel, die den Klimawandel leugnet, oder auch andere rechtsextreme Parteien. Und es ist aber tatsächlich in der Wissenschaft, gibt es tatsächlich keine seriöse Stimme, die das wirklich bestätigt. So, ne? Und es gibt halt so ein paar Leute, die das halt verbreiten und sich als Wissenschaftler kleiden oder so komische Kongresse oder komische Institute gründen, die auch nur dazu da sind, um im Grunde dagegen zu argumentieren. Und ich glaube, da ist der Punkt, dass die das schon ganz gut einschätzen können, dass sie wissen, dass dieser Klimawandel sich vollzieht. Man sieht das ja auch an vielen Stellen. Sie aber ganz bewusst sich dafür entscheiden, zu sagen, das gibt es nicht, weil so und so, und den Menschen damit auch so ein Versprechen geben wollen, ihr müsst euch nicht verändern, es muss sich nichts ändern. Und damit sich natürlich nochmal wieder attraktiver machen, ne, als Parteien, die jetzt sagen, wir müssen unser ganzes Wirtschaftssystem umstellen oder ihr müsst euch irgendwie ökologischer, nachhaltiger verhalten. Da kann man immer drüber streiten, was dann da gefordert wird oder was man machen soll oder was dann auf einzelne Menschen abgewälzt werden soll. Aber dass es den Klimawandel gibt, das bestreitet eigentlich niemand seriös. Und das wissen auch wahrscheinlich Menschen, die jetzt die AfD wählen. So, ne? Aber sie entscheiden sich bewusst dafür. Also es will sagen, es gibt schon Menschen, die Menschen wissen was und kriegen auch was mit. Die stecken nicht alle in so Echokammern oder in so Filterblasen drin, glaube ich. Ich glaube, das ist ein Begriff, der da nicht so hilft. Aber sie entscheiden sich bewusst dafür, weil sie halt diese Politik wollen. Und genau. Ja.
Und ich würde auch sagen, vor allem, ich merke das auch selber, also ich benutze auch TikTok, aber ich merke vor allem heute, ist die Zeit so gekommen, wo mehr für Parteien bewirbt wird, für auf Social Media. Früher war das nicht so und früher habe ich das auch gar nicht so viel mitbekommen, in meinem jungen Alter jetzt zum Beispiel. Und ich merke halt jetzt, wie krass so die AfD eher auf Social Media wie TikTok für sich wirbt und das halt so nutzt, dass kleine Kinder benutzen ja auch TikTok, würde ich jetzt sagen. Und die denken halt, dass das alles so gut ist, was die sagen, weil die sehen ja das, was ältere Menschen sagen und denken, okay, das ist alles richtig, was die sagen. Und es ist, und so wird das ja auch alles manipuliert. Und vor allem bei den Wahlen hat man ja auch gesehen, dass die AfD vor allem bei den jüngeren Kindern viele Stimmen bekommen haben. Und das würde ich sagen, dass das auch vor allem jetzt an TikTok auch liegt, dass die manipuliert werden dadurch.
Ja, das kann es schon verstärken, würde ich sagen. Also, ich glaube, es ist nicht die Ursache. So, ich glaube, das spielt vieles mit rein, aber gerade die sozialen Medien und auch TikTok, gerade wenn man bestimmte Einstellungen schon hat, ne, bestimmte rassistische Bilder vielleicht in seinem Kopf, können die dadurch verstärkt werden. Zum einen, und der zweite Effekt, das hatten wir anfangs schon mal, dass allein durch diese ganze Sichtbarkeit, also macht TikTok auf und ich bin jetzt nicht so viel unterwegs, also dass du auf jeden Fall einen Wissensvorsprung mir gegenüber oder ihr wahrscheinlich, aber man macht es auf und man sieht viel davon, so, ne? Und ich bin jetzt zum Beispiel viel auch eher bei X unterwegs oder bei Twitter und auch da merkt man, man kriegt viel mehr von Rechten irgendwie mit, was die machen. Und das hat den Effekt auch, dass Menschen, die jetzt vielleicht da nicht so klar eine Haltung haben, was ja viele Menschen auch haben, dass man eben dann denkt, das ist normal oder das ist irgendwie eine ganz normale Meinung und sich rassistisch zu äußern oder dergleichen so und das oder rassistische Witze zu machen, das ist ja auch ein Ding, dass dort auch viel auch immer mit Ironie gespielt wird und gesagt wird, naja, wir meinen das ja nur ironisch und irgendwelche Memes mit Adolf Hitler gemacht werden oder so und man aber eben vergisst, was das für Menschen auch für eine Wirkung hat, so, genau.
Wir haben jetzt noch eine Frage an Sie und zwar, wir haben uns jetzt überlegt, dass wir ein Beispiel nennen von der AfD, wie sie sich geäußert haben und wollten gerne mal wissen, was Sie darüber denken und warum dieser Post oder so ein Spruch aus Ihrer Sicht eine so große Reichweite bekommen hat. Also ich habe jetzt mehrere Beispiele, aber ich würde jetzt erstmal nur eins nennen. Burkas, wir stehen auf Bikinis. Diese Aussage wurde nämlich mal auf einem Wahlplakat verwendet und zielt darauf ab, Kleidungsgewohnheiten abzuwerfen und ein deutsches Lebensgefühl also gegenüberzustellen. Es ist halt sowas wie so ein Slogan und hat halt eine große Reichweite bekommen. Man hat das auch öfters in den Kommentaren bei der AfD gesehen. Das wurde nämlich auch öfters aufgegriffen. Ja. Und diese Kommentare, die weiten sich nämlich auch unter den Jugendlichen dann auch aus, weil der eine antwortet dann auf den nächsten und dieses Thema ist halt ein sehr großes Thema und diese Meinungsverschiedenheiten, die stellen sich halt immer so auf.
Hm. Wahrscheinlich war ich vermute mal, eine halbnackte Frau noch zu sehen auf diesem Bild. Oder
genau.
Genau. Ja, also man merkt gut, wie da auch verschiedene Elemente ineinandergreifen. Also zum einen Rassismus, zum anderen Sexismus. So, ich glaube, beides wird so ein bisschen angespielt und das ist, glaube ich, für viele Menschen sehr anschlussfähig. Und das trifft so ein bisschen den Punkt, wo ich gerade sagte, dass oft wird sowas auch ein bisschen als witzig dann, ne? Das ist natürlich so mit, soll dann irgendwie witzig gemeint sein, aber da steckt ja schon auch eine ziemlich abwertende Äußerung hinter. Und aber klar, wenn ich sowas sehr, also einfach auf so eine Aussage verkürzt, noch mit so einem sexistischen Bild wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht gesehen, aber ich kenne diese Art von Werbung, sag ich mal. Bin mir da sehr sicher, wie das aussieht. Wenn man das verknüpft, eben als Bild geteilt in sozialen Medien, kann ich mir vorstellen, dass das eine Reichweite hat. So, ne? Auch wenn man denkt, oder auch wenn ich jetzt als jemand, der diese Szene relativ lange beobachtet, mir auch denkt, so meine Güte, Leute, könnt euch nicht mehr was anderes überlegen. So, es ist halt wirklich extrem stumpf, aber es hat bei Leuten legt irgendeinen Schalter um anscheinend, ja.
Ja, okay. Und was denken Sie denn, welche Maßnahmen gibt es, um die Verbreitung von Hassreden und extremistischer Propaganda jetzt im Internet einzudämmen?
Naja, also eindämmen, ich glaube, das geht nur über Deplatforming. Also das wäre dann so dieses Ding, dass wirklich auch Inhalte, Menschen, die dort wirklich rechtsextrem, sich auch strafrechtlich relevant, also auch wirklich die verbotene Sachen sagen, wiederholt sich rassistisch äußern, wiederholt sich diskriminierend äußern, auch von so Plattformen runtergeschmissen werden. So, das ist, glaube ich, ein Weg, den man auch im Blick haben muss. Das ist nicht die Allheillösung. Ja. Und es kommt halt eben hinzu, dass man jetzt zum Beispiel bei TikTok, ist es, glaube ich, ein chinesisches Unternehmen oder zumindest weitestgehend chinesisch geprägt, die jetzt da in China wahrscheinlich schon bestimmte Restriktionen haben, was man dort posten darf und was nicht, aber jetzt an sich wahrscheinlich mit bestimmten Inhalten da jetzt nicht so starke Regeln haben. Und bei X, bei Twitter ist es auch so, da gehört die ganze Plattform einem Rechten so oder einem Donald Trump-Freund. Also das ist halt eben so ein bisschen das Problem bei diesen Deplatforming-Sachen. Und wir sind auch gerade so ein bisschen dabei, überlegen, ob wir mal mit Menschen dort den Austausch suchen, die solche Plattformen moderieren. Also es gibt ja auch echte Menschen, die da irgendwie hintersetzen. Und wenn man da was meldet, kriegen die das vorgelegt und entscheiden dann, wie geht man damit um. Also es ist, glaube ich, auch ein sehr anstrengender Job ist. Ich möchte den nicht machen, den ganzen Tag nur so teilweise auch ganz schlimme Sachen auch zu sehen. Aber das ist an sich auch nochmal so eine Zielgruppe, sag ich mal, mit der man mal ins Gespräch oder die man nochmal stärken könnte oder mit denen man nochmal Diskussionen führen könnte. Wie entscheidet ihr eigentlich, was für euch dann nicht mehr geht oder wo liegen so rote Linien? Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, gucken, klar, wo es irgendwie geht, wo man merkt, das macht Sinn. Zum Beispiel, wenn es halt wirklich im persönlichen Umfeld ist, auch dagegen zu reden. Und ansonsten würde ich sagen, muss man selber versuchen, gewisserweise Communities aufzubauen, zu überlegen, wie kann ich mich mit anderen vernetzen, die meine Meinung teilen, wie kann ich so eine Verbindung auch von lokal und online schaffen, also wirklich auch zu überlegen, wie kann man jetzt vielleicht zum Beispiel für Hamm dort auch was aufbauen, vielleicht einen Account, der bestimmte Themen bespielt, um einfach so eine Form von Gegenöffentlichkeit zu haben oder eine Gegenstimme zu haben. Und ich fände es, glaube ich, viel wichtiger, da Energien reinzustecken und Zeit reinzustecken, als in irgendwelchen Kommentarspalten abzuhängen. So, ne? Und nur mit Rechten die ganze Zeit zu diskutieren. Ja, ich glaube so.
Okay. Wir haben jetzt noch eine Frage, und zwar noch viel spezifischer auf die LGBTQ und also Communities und auf den Feminismus. Ist ja auch ein sehr großes oder ein berühmtes Thema, wenn ich das jetzt so sagen darf. Es gab mal einen Slogan, und der hieß Ablehnung der Ehe für alle und Adoption durch gleichgeschlechtliche Paare. Man sieht das ja jetzt häufiger auch, dass man, ja, jetzt auch im Internet gibt es auch meistens so zwei, also Paare, die im gleichen Geschlecht sind und Kinder adoptieren oder somit eine Familie führen oder es zumindest versuchen, auch egal wie viel Hate die abbekommen. Die AfD hat sich da nämlich mehrere Male gegen die Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren ausgesprochen. Ja, und wir fragen sie jetzt, was sie vielleicht darüber denken.
ich glaube, an diesen beiden Feldern, also gerade wenn wir so die Frage, wie steht die AfD zu sowas wie gleichgeschlechtlicher Ehe oder wie steht sie zu sowas wie Feminismus, muss man sagen, das ist eine Partei, die bestimmte Erfolge, die in der Gesellschaft erzielt worden sind, in den letzten Jahrzehnten zurückdrehen will. So, und wenn man sagt, also Feminismus ist, also die feministischen Kämpfe, also angefangen beim Kampf ums Frauenwahlrecht und so weiter vor über 100 Jahren, ist in verschiedenen Wellen vollzogen, und vieles, was dort erreicht worden ist, hat Rechten noch nie geschmeckt, muss man sagen. So, und die Emanzipation der Frau oder die Gleichstellung von Männern und Frauen ist was Rechten immer ein Dorn im Auge war und wo sie immer gegen kämpfen. So, und sie haben dort eine sehr klassische Vorstellung von dem, was Frauen tun und was sie tun und lassen sollen in einer Gesellschaft. Und das versuchen sie eben auch sehr offensiv nach vorne zu bringen. Und auch bei gleichgeschlechtlicher Ehe könnt ihr auch sagen, was juckt's die so? Sollen die Menschen doch leben und lieben, wen sie wollen? Aber nein, es widerspricht halt ihrem Bild einer weißen Hetero-Familie mit zwei blonden Kindern. Also man sieht's auch, also das ist auch nochmal bei Social Media interessant, wenn sie dort mit KI-generierten Bildern arbeiten, und sieht man oft immer blonde Familien mit durchtrainierten, muskulösen Männern und Frauen in traditionellen Kleidern und blonde Kinder. Also das ist so dieses Bild, das ist natürlich, also auch das kitschig hoch 10. auch da fragt man sich, dass Menschen darauf anspringen, aber sie tun's. Und das führt eben dazu, dass sie andere Lebensformate abwerten, obwohl man eigentlich sagen könnte, was soll das? Also es ist schon krass und gerade auch für Menschen, die davon betroffen sind, eine krasse Belastung, weil ja ein Stück weit auch deren Existenz auch abgesprochen wird, geleugnet wird. Und es ist zugleich, und das sehe ich das Gefährliche daran, ein Feld, was auch ja über das rechte Spektrum hinaus anschlussfähig ist, wo viele Menschen erstmal auch einhaken können, gerade auch im eher konservativen Spektrum. Deswegen spricht man so in der Sozialforschung immer so ein bisschen auch von so einem Brückenkopf zwischen verschiedenen Spektren. Also das, wo man sagen kann, da können Rechte gut mit anschließen, auch in nicht rechten Kreisen. So, das sind gerade zwei so Themen, also Antifeminismus und Ablehnung von queeren Menschen. So, genau. Ja,
da haben Sie auf jeden Fall recht. Man sieht jetzt natürlich, dass das natürlich zugenommen hat, dieses Thema. Gerade auch, es gibt ja sehr viele so Protestanten noch dafür und die stellen sich ja immer dann hin und versuchen das immer so zu unterstützen oder das immer mehr auszuweiten, wie ich auch vorhin gesagt habe, das mit dem Aufmerksam machen auf vieles, also auf solche Themen wie jetzt der Rechtsextremismus. Ist natürlich so, dass das in der früheren Zeit nicht so häufig war, beziehungsweise, also wir denken, dass es jetzt auf jeden Fall noch viel mehr zugenommen hat. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, Akzeptanz zu zeigen und das so hinzunehmen, wie die Menschen so leben möchten, wie sie wollen, solange jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, sowas wie, keine Ahnung, kriminelle Sachen oder keine irgendwie so falsche Sachen, die dem Gesetz halt widersprechen. Mhm. Aber so, die Menschen leben für sich und die Menschen entscheiden für sich und solange keine falschen oder voreiligen Entscheidungen getroffen werden, sollte das auch so akzeptiert werden, wie die Menschen auch wirklich so sind. Ja.
Was halten Sie von der Aussage, dass sich Deutschland zurückentwickelt, also nicht weiter, sondern zurück?
In welcher Hinsicht? Also. Ja. Sehr große Frage. Also ich glaube, ich bin kein Fan davon zu sagen, es ist alles so wie damals oder so, ne? Oder dass jetzt irgendwie jetzt sowas wie, wir sind ja jetzt auch in den 20er Jahren, also dass man sagt, wir sind so wie in den 20er Jahren vor 100 Jahren, dass alles so dahin läuft und dafür ist halt die Demokratie ja doch sehr stabil. Wir haben im Unterschied zu der Zeit vor dem NS viele Menschen, die demokratisch eingestellt sind und das auch wirklich auch vertreten. Das war in den 20er Jahren vor 100 Jahren anders so. Da waren sogar also viele von denen, die auch dort an der Macht waren, zum Beispiel der Reichspräsident, waren keine überzeugten Demokraten in der Zeit. Die haben sich ihren Kaiser wieder gewünscht. Also das ist schon ein Unterschied, den man hat auf jeden Fall. Und auch das Umfeld ist ja deutlich entspannter, auch wenn man natürlich ja, mit dem russischen Angriffskrieg und so weiter, ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, wir haben gerade keine Kriege oder so. Weil Kriege und Krisen sind natürlich, treiben sowas an, so eine Entwicklung, und sorgen bei Menschen für auch eine berechtigte Verunsicherung und führen dazu, dass Menschen eher dann zu solchen Positionen neigen und solche Parteien wählen und zustimmen. Deswegen wäre ich da jetzt nicht, würde ich das jetzt nicht ganz, also ich würde diese Historie, dass man sagt, es ist genauso oft nicht, aber dass man sagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir auch in Deutschland wieder antidemokratische Zustände haben, das würde ich schon auch sagen. So, das kann passieren, da müssen wir sehr gut aufpassen. Genau, ist alles offen. Genau, und das ist kein Naturzustand, so Demokratie, sondern da müssen wir drum kämpfen, ja.
Sie hatten ganz oft davon gesprochen, dass Sie quasi in Ihrer Arbeit zu Hilfe gehen, beziehungsweise zu den Menschen gehen, und dass Sie dann bestimmte Ansätze verfolgen. Was genau sind das denn für Ansätze, die Sie dann quasi dort vornehmen?
Ja, schön. Genau, also wir verstehen uns als eine eher strategische Begleitung und versuchen, also das Schlagwort ist so Hilfe zur Selbsthilfe, weil angenommen jetzt mal so ganz klassischer Fall, ein Sportverein meldet sich bei uns, weil ein Jugendtrainer, ist irgendwie deutlich geworden, der ist in der rechten Szene aktiv, der hat irgendwie ein Shirt von einer rechten Band angehabt und hat auf Social Media rassistische Kommentare. Also ne, irgendwie, das wird irgendwie deutlich. Und dann fahren wir dahin und wir müssen uns erstmal eine Übersicht verschaffen. Wir wissen zwar natürlich, können irgendwie Sachen einordnen, können irgendwie Sachen auch erzählen, aber was vor Ort wirklich los ist, das erfahren wir erst dann im Gespräch mit den Leuten. Deswegen sind wir oft dann auch, stellen wir total viele Fragen, ne, was ist los, genau, wie lange ist der dort, was gibt's für andere Stimmen im Verein? Wie war das bisher Thema? Und gibt es auch vielleicht dann Jugendliche, die in der Mannschaft spielen, die Angst haben oder wie auch immer. Ne? Also da versuchen wir viele Fragen und es eine Übersicht zu verschaffen. Also jetzt so, das im Fachbereich ist dann eher ein systemischer Blick. Also es stellen systemische Fragen, um das System drumherum zu verstehen. Und versuchen dann möglichst den Leuten, die Leute eher zu begleiten und nicht zu sagen, mach dieses, mach das und das und dann habt ihr das und das Ergebnis. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen schräg oder so ein bisschen zu viel versprochen, sondern wir versuchen den Leuten eher verschiedene Wege aufzuzeigen und Impulse zu geben und entscheiden müssen sie selbst und durch die Tür gehen müssen sie selbst und wir sind auch dann wieder weg, wir kommen vielleicht noch ein zweites Mal, ein drittes Mal, aber auf lange Sicht sind die Leute damit alleine und müssen dann auch selbst handlungsfähig sein und genau, da versuchen wir halt schon auch nicht so wie so eine Feuerwehr oder wie ein Arzt oder so, dass man sagt, wir kommen und löschen das Feuer oder wir kommen und schreiben euch ein Rezept, sondern das ist ein bisschen anstrengender leider mit uns. So, genau, das ist so unser Ansatz, könnte man sagen, ja. Ja.
Gut, danke, dass Sie uns bisher alle Fragen auch beantworten konnten und deswegen wollen wir auch nicht mehr Ihre Zeit so in Anspruch nehmen, aber ich hätte noch eine letzte Abschlussfrage und zwar, wo sehen Sie uns bei dem Thema zum Beispiel jetzt in einem Jahr?
Ich bin da ja eigentlich, also das Schöne ist ja in meiner Arbeit, ich habe eher mit Leuten auch zu tun, die ja was machen wollen dagegen. Also jetzt habe ich gerade dieses Beispiel mit dem Verein, ne, wo natürlich schon noch eine etwas angespannte Situation, aber wir hatten jetzt auch gerade seit Anfang des Jahres, also das habt ihr ja auch mitbekommen, es waren viele Menschen auf der Straße im Zuge Nachgang zu dieser Recherche von Korrektiv. Und da haben sich viele Menschen auch bei uns gemeldet und haben gesagt, wir wollen was machen, wir wollen ein Bündnis aufbauen, Omas gegen Rechts gründen zum Beispiel. Und den Menschen, die unterstützen wir auch so, ne, bei strategischen Fragen oder auch, wie organisiert man sowas? Und das heißt, wir nehmen da viel, kriegen auch viel mit von Menschen, die was machen wollen und die gerade voll Bock haben, sag ich mal, jetzt da irgendwie sich auch einzubringen und sich das nicht gefallen lassen wollen, die auch viel Ernüchterung erfahren natürlich. Und deswegen wäre ich da jetzt gar nicht so super skeptisch. So, ja. Ich, natürlich, klar, jetzt die Entwicklung in den letzten 48 Stunden, die Regierung hat sich zerlegt. Das wird sich jetzt alles zeigen, glaube ich, in den nächsten Wochen, was das dann für eine Auswirkung auch hat für die nächste Bundestagswahl. Aber grundsätzlich wäre ich da schon noch optimistisch, dass es viele Menschen gibt, die dagegen aufstehen. Genau, trotzdem, die Rahmenbedingungen könnten sicherlich besser sein. Ja. Genau. Gut.
Ja, das war's mit unseren Fragen und danke, dass Sie uns alle beantworten konnten und dass Sie sich auch Zeit für uns genommen haben.
Genau. Gerne. Danke für die Einladung.